Und herzlich willkommen zu Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, einem Podcast über linkes Prepping. Ich bin Lu, dies ist Folge 1.
Ich bin Julia, es ist der 12.06.2025 und ich bin wieder eingeladen, um, ich denke, naive und uninformierte Fragen zu stellen.
Ach, das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, du bist so gut vorbereitet wie ich nicht.
Ich bin mir nicht sicher. Also Lu hat mir beim letzten Mal Hausaufgaben gegeben und zwar in Form eines Heftes, das A5 groß ist und orange. Da drauf steht K, TAS, TRO, FEN, Alarm. Und es ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ein Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Das ist ein sehr langer Text, es tut mir leid. Es ist jedenfalls ein Infoheft, was offenbar vom Staat herausgegeben wird an uns BürgerInnen, um uns vorzusorgen, um Vorsorge zu betreiben. Und ich habe ungefähr bis zur Hälfte gelesen. Ich möchte es auch noch weiterlesen. Ich fand es ganz interessant. Ich glaube, was ich so an Informationen rausgenommen habe, war manches Allgemeinwissen, aber so Allgemeinwissen, das man irgendwie nicht präsent hat oder so. Mhm. Und manches war vielleicht irgendwie neu oder ungewöhnlich oder irgendwie sowas. Und ja, keine Ahnung. Ich mache mir da jetzt noch so ein paar Gedanken dazu. Wenn wir da mal reingucken, dann, ja, ich versuche mal so ein bisschen zu beschreiben, was ich da so sehe. Also wenn ich es einfach so aufschlage. Da steht zum Beispiel, also haben wir so einen Bereich zum Thema Essen und Trinken, Vorräte. Und ich glaube, das ist so eine der ersten Sachen, die uns vielleicht einfällt, wenn wir über Notfallvorsorge uns Gedanken machen. Und dann haben wir aber auch sowas wie Gepäck für den Notfall. Und dann steht da sowas drin wie, pro Person im Haushalt sollte ein kompletter Rucksack fertig gepackt greifbar sein, falls man das Haus verlassen muss. Da gibt es so Bereiche wie Stromausfall, was tun, die Heizung fällt aus. Was mache ich, um mich warm zu halten? Warme Kleidung. Wer einen Kamin oder Ofen hat, sollte einen Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz im Haus haben. Okay.
Immer ja. Eine gute Idee.
Hier sind Übersichtlisten, also so Checklisten dann, die vielleicht ganz praktisch sind, wo ich, glaube ich, minimal inspiriert bin, wenn ich in nächster Zeit irgendwie Motivation und Energie übrig habe, tatsächlich hier so Sachen durchzugehen und mir mal zu überlegen, was ich so tatsächlich vorbereitend da haben will. Spoiler, es wird kein Rucksack pro Person im Haushalt sein, weil ich weder drei Rucksäcke übrig habe, noch so viel Platz, um komplett gepackte Rucksäcke irgendwo hinzustellen. Auch was die Wasservorräte angeht, die 20 Liter pro Person, sehe ich mich jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt hier nicht vorhabe, einen kompletten Raum in der Wohnung für Prepping irgendwie zur Verfügung zu stellen, dann sehe ich das jetzt nicht so. Aber das ist so das, was ich hier so ein bisschen rausgenommen habe. Ja. Danke, Lu, für diese Hausaufgabe.
Ja, spannend. Ich glaube, damit machst du tatsächlich schon genau die Fragen auf eine Art, über die ich auch mit dir reden will.
Ja, sehr gut.
Also zum einen dieses Ding, was hältst du davon? Das hast du schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Und ich glaube, was mich immer so ein bisschen umtreibt, ist das eigentlich sinnvoll, was da drin steht? Mhm. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen und für wen? Also, anders gesagt, wenn ich das nehme, kann ich damit was anfangen und wie viel Arbeit muss ich reinstecken, um die Sachen, die da drin stehen, an meine eigene Lebenssituation anzupassen, damit ich was damit anfangen kann.
Also ist es überhaupt, also ich glaube, mein erster Impuls bei sowas ist so ein bisschen, naja, wieso, das ist jetzt eine Liste und das ist Gesetz, was da drin steht und alles, was wir davon nicht erfüllen, dann sind wir schlechte Menschen, so. Also wie ich darf da irgendwas anpassen. Entweder ich mache das komplett so oder es ist halt falsch.
Ja, Anarchismus versus Neurodivergenz, ein klassisches Problem.
Ja.
Ja, ich teile den Impuls, eine Liste nicht komplett abzuarbeiten, fühlt sich sehr falsch an. Gleichzeitig, es kommt vom Staat, das macht es leichter zu sagen, fickt euch. Entschuldigung, müssen wir das rausschneiden? Müssen wir nicht, ne?
Meinst du, die Sponsoren springen ab?
Ich weiß nicht, ist das hier... Okay, also lieber Staat, was du mir versuchst vorzuschreiben, ist ja schön und gut, aber ich fühle mich nicht verpflichtet, mich an diese Regeln zu halten.
Ja, ich habe ein gesundes Misstrauen solchen Zahlen gegenüber wie Milch und Milchprodukte 2,6 Kilo. Wo kommen die 2,6 Kilo her? Warum muss ich genau 2,6 Kilo Milchprodukte im Haus haben?
Das ist total interessant. Ja, also ich glaube irgendwie diese komischen Mengenangaben, die sind immer auf irgendwelchen
Gesamtberechnungen von der WHO oder irgendwie so ein Mensch braucht so und so viel pro Tag oder so.
Genau, und dann werden halt unterschiedliche Sachen irgendwie zusammengerechnet, die so ein Mensch braucht, so Kohlenhydrate und blablabla. Und dann wird irgendwie sich überlegt, welche Lebensmittel geben wie viel davon und was irgendwie haben Leute üblicherweise und daraus werden dann Durchschnittswerte errechnet und dann wird das Ganze irgendwie hochskaliert und wieder irgendwie durch irgendwelche Zahlen geteilt, wie viel das pro Tag dann pro Person ist und irgendwie dadurch, dann kommen halt ganz merkwürdige Sachen bei raus.
Ja. So habe ich das gelesen.
Genau. Wollen wir direkt einsteigen oder wollen wir es noch kurz einsortieren? So ein bisschen in irgendwie, warum eigentlich?
Ja, sortiere gerne.
Okay, sortiere ich mal kurz. Ich habe das so ein bisschen irgendwie als Thema rausgesucht, weil für mich der Überbegriff für den Anfang für eine Auseinandersetzung mit Preparedness immer der Bereich ist, so alltagsvorbereitet sein. Also so dieses, ne, ich beschäftige mich nicht direkt damit, was passiert, wenn Putin die Atomwaffen auf Deutschland schickt oder Donald Trump oder irgendjemand anders, sondern ich versuche erstmal irgendwie anzufangen damit, mit dem, was mich so im Alltag begleitet, was da möglicherweise passieren kann und irgendwie, wie ich da möglichst erstmal so ein Gefühl von Handlungsfähigkeit irgendwie haben kann, wo ich so denke, so, okay, wenn das und das passiert, dann weiß ich, wie ich damit umgehe. Und dieses Heft versucht eigentlich, so wie ich es verstehe, so ein bisschen Handlungsanleitungen und Tipps dazu zu geben, genau das in der Bevölkerung mehr zu verankern. Mhm. Sprich, es ist so eine Art Bildungsmaterial dafür, dass Menschen alle vorbereitet darauf sind, dass zum Beispiel, wenn ein Hochwasser kommt oder in der Nachbarstraße eine Weltkriegsbombe gefunden wird, die irgendwie geräumt werden muss oder ein Haus abbrennt oder der Strom ausfällt oder was auch immer, irgendwie, dass Menschen halt in der Lage und befähigt sind, mit solchen Situationen umzugehen. Und das wiederum hat den großen Vorteil, dass Rettungskräfte entlastet werden, weil sie sich nicht noch darum kümmern müssen, irgendwie Leuten das erstmal beizubringen. Das ist so die staatliche Perspektive und meine Perspektive ist dann so ein bisschen meinen Alltag in drei, ja, ich nenne das Threat Models, also eigentlich ist das schon ein bisschen übertrieben mit dem Begriff, aber so drei große Bereiche einzuteilen, nämlich irgendwie Dinge, die passieren, die mich dazu zwingen, in meiner Wohnung zu bleiben und mich daran hindern, einfach rauszugehen und meinen Alltag zu leben. Lockdown ist ein Beispiel, was vielleicht die meisten von uns noch präsent haben. Mhm. Dinge, die mich dazu zwingen, plötzlich und überstürzt meine Wohnung zu verlassen. Das wäre das Feuer in der Wohnung über mir oder unter mir oder im Nachbarhaus.
Ja.
Und Dinge, die, während ich außerhalb meiner Wohnung bin und irgendwie unterwegs bin, passieren und meinen Alltag unterbrechen. Zum Beispiel der Verkehrsunfall direkt neben mir oder der Verkehrsunfall, in dem ich selber lande oder ich bin mit der Bahn unterwegs und der Zug bleibt in großer Hitze auf offener Strecke stehen für Stunden und die Klimaanlage funktioniert nicht, aber es darf auch niemand raus. Ja, also die große Kategorie, ich muss schnell weg, ich darf nicht weg oder ich bin unterwegs und irgendwas passiert.
Mhm.
Und vieles, was dieses Heft anreißt, betrifft eigentlich die ersten beiden Bereiche, nämlich ich darf nicht weg, ich bin zu Hause eingesperrt und dann brauche ich meine Vorräte oder ich muss schnell weg und dafür brauche ich irgendwie meinen Notfallrucksack.
Mhm.
Und ich fände es spannend, mit dir so ein bisschen drüber zu reden, vielleicht auch strukturiert irgendwie einmal über den ganzen Bereich irgendwie, was ist, wenn ich zu Hause bin und nicht mehr raus kann oder irgendwie zwar raus kann, aber nicht einkaufen gehen kann und so.
Mhm.
Und dann vielleicht sogar so ausführlich, dass wir uns die nächste Episode nehmen, um darüber zu sprechen, wie ist das eigentlich, wenn ich zu Hause bin und schnell weg muss? Genau. Und für beides, finde ich, ist dieses Heft eine ganz gute Grundlage, um irgendwie ins Gespräch zu kommen. Es ist nicht eine Checkliste, die wir einfach eins zu eins irgendwie durchgehen können und sagen können, okay, und dann steht da, das mache. Das und das muss ich tun und ich brauche 2,6 Liter Milch und Milchpulver. Und wenn ich die irgendwie eingebunkert habe, dann ist alles schön. So.
Okay, noch kurz dazu eine Frage. Milch und Milchprodukte, zählt da auch Mandelmilch oder Sojamilch dazu?
Ich würde sagen, nein.
Okay. Ja, ich habe auch gedacht, wahrscheinlich nicht.
Nee. Ich glaube, es geht schon tatsächlich um Laktose.
Ach so.
Und um Milcheiweiße.
Okay, gut.
Ja.
Viele Fragen.
Legen wir los?
Ja. Also,
genau.
Ich bin zu Hause und komme nicht raus, war dein erster,
genau.
Dein erstes Szenario.
Ja, also ich würde tatsächlich so eine Art Lockdown-Szenario
nehmen,
weil ich glaube, irgendwie so diese. Es ist unrealistisch, dass irgendjemand eine Barrikade vor die Wohnungstür stellt.
Ja.
Und es ist realistischer, dass wir uns schon noch außerhalb unseres Hauses oder unserer Wohnung bewegen können. Aber die Infrastruktur, die wir normalerweise zur Verfügung haben, sprich öffentlicher Transport, Supermärkte, vor allem Supermärkte, vielleicht sogar auch solche Dinge wie irgendwie unsere Stromversorgung und unsere Wasserversorgung und unsere Heizung. Irgendwas davon funktioniert nicht mehr. Und normalerweise ist das eine Situation, die nicht einfach so auftritt und dann wird sich daran nie wieder was ändern.
Ja.
Sondern es ist eine Situation, die irgendwie temporär auftritt und wir müssen die Zeit überbrücken, bis das alltägliche Funktionieren wiederhergestellt ist.
Ja.
Also zum Beispiel der Stromausfall behoben ist oder
der Schneesturm vorbei ist.
Genau, auf jeden Fall sehr wahrscheinlich irgendwie in Deutschland. Ich glaube, es gibt Regionen, wo tatsächlich manchmal Dörfer irgendwie einen Tag oder zwei abgeschnitten sind.
Ja.
Ja. Ich hätte jetzt eher daran gedacht, dass aus irgendwelchen Gründen Lieferketten unterbrochen sind, weil zum Beispiel es so heiß ist und dann irgendwo unterwegs der Strom ausfällt und dann irgendwie werden plötzlich alle Lebensmittel schlecht und die Supermärkte können nicht mehr beliefert werden, weil irgendwie einfach nichts mehr da ist, um es anzuliefern, weil alles weggeschmissen werden muss. Keine Ahnung. Oder die Supermärkte sind zu, weil wieder irgendwie eine Seuche ausgebrochen ist.
Ja,
genau. Also das wäre quasi so die Situation und ich glaube, der Ratgeber geht so von bis zu 10 Tagen aus.
Ja, 10 Tage ist hier so immer der Richtwert, den sie so dafür sind, sollen wir die Vorräte irgendwie einrichten oder sowas.
Ich glaube ja, ein Richtwert von 3 Tagen ist ein total guter Start.
Aha, schön. Ja, das du nimmst mir ein bisschen eine Last von den Schultern. Dann haben wir hier 2 Liter pro Tag pro Person. Also sind wir bei 6, beziehungsweise ich habe noch, also 12 Liter müsste ich dann nur einlagern. Das könnte ich vielleicht, weil eigentlich auch nicht, sagen wir realistisch, aber annähernd, ich könnte da so rankommen.
Die interessante Frage ist dann natürlich an der Stelle schon, wie kommt es eigentlich auf die 2 Liter pro Tag pro Person?
Ja.
Tatsächlich das schwedische Pendant zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe?
Ja.
Okay. Irgendwann werde ich das noch richtig hinkriegen. Oder ich muss mal die Abkürzung lernen. Anyways, auf jeden Fall, das schwedische Pendant empfiehlt, glaube ich, 3 Liter pro Tag und pro Person. Aha. Die Annahme ist immer, du brauchst circa 1,5 Liter Flüssigkeit, die du pro Tag aufnimmst.
Ja.
Und dann brauchst du meistens auch noch irgendwie ein bisschen was zum Waschen.
Ja.
Und da denke ich schon immer, vielleicht reicht es auch, 1,5 Liter da zu haben und dann noch irgendwelche Dinge, die ein bisschen Flüssigkeit enthalten.
Ja.
Und vielleicht kann ich auch die Flüssigkeit zum Waschen kurzfristig ersetzen, indem ich irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Desi dabei habe oder so.
Ja. Also wenn wir hier von 3 Tagen Vorsorge reden, dann kommen wir eventuell auch ohne großartiges Waschen, mit Hände desinfizieren oder sowas, kommen wir vielleicht auch hin. Meine Frage war tatsächlich, wenn ich hier Wasser lagere, weil ich davon ausgehe, dass meine Wasserleitung nicht funktioniert. Was ist denn mit meiner Toilette?
Ja.
Das haben wir hier in der Mietwohnung gar nicht so gute Aussichten, denke ich.
Ja. Dafür fallen mir vor allem zwei Dinge ein. Das eine Ding ist, es gibt manchmal öffentliche Toiletten, die dann noch weiter funktionieren können.
Mhm.
In Berlin zumindest gibt es autarke Toilettensysteme inzwischen.
Interesting.
Teilweise in den Parks. Also die werden, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, abgepumpt oder so. Und ich glaube, in Hannover gibt es das auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das völlig autark ist. Ist auf jeden Fall irgendwie, also man könnte irgendwie gucken, wie ist es mit öffentlichen Toiletten? Funktionieren die dann noch? Aber vielleicht funktionieren sie auch nicht, weil irgendwie, wenn der Strom auch noch weg ist, dann gehen die Schließmechanismen nicht richtig auf. Anyways, ja. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Und der andere Ansatz ist, ich könnte natürlich versuchen, sowas wie eine Trockentoilette zu machen. Es ist auf jeden Fall keine gute Idee, das Klo weiter zu benutzen, ja, wenn die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert.
Nee, überhaupt nicht.
Aber ein Eimer kann hilfreich sein, um mit ein bisschen so Streu oder im schlimmsten Fall sogar irgendwie einmal rausgehen und ein bisschen Laub sammeln oder so. Irgendwie kann man sich irgendwie schon Fäkalien ein bisschen binden.
Mhm.
Und was eine total hilfreiche Fähigkeit ist, ist, die Schließmuskeln unabhängig voneinander bedienen zu können.
Okay.
Dann kann ich nämlich irgendwie im schlimmsten Fall sogar rausgehen und mir irgendwo ein Gebüsch suchen zum Pinkeln. Oder ich kann mir eine Flasche suchen, in die ich reinpinkeln kann und dann später irgendwo hin entsorgen. Und ich kann den Eimer tatsächlich nur für die Fäkalien benutzen. Das ist super, super hilfreich, weil es, was Kompostklos eklig stinkend macht, ist die Kombination aus Fäkalien und Urin.
Aha.
Wenn man das voneinander trennt.
Deswegen ist das bei den ganzen irgendwie Komposttoiletten dann immer so mit bitte vorne reinpieseln und hinten alles andere.
Genau.
Ah,
genau.
Ich habe das irgendwie nie hinterfragt. Ich dachte so, ihr Kompostleute wisst schon wissen.
Genau, also irgendwie Urin ist halt irgendwie, funktioniert halt ganz anders irgendwie so, was die Abbauprozesse angeht, glaube ich. Mhm, und irgendwie so.
Ja, ich akzeptiere das jetzt erstmal.
Fäkalien werden halt auch einfach irgendwann trocken.
Ja.
So. Und gerade wenn man da noch irgendwie, also idealerweise sowas wie Kaninchenstreu zum Beispiel draufschüttet. Also irgendwie eine Packung Kaninchenstreu und einen Eimer zu Hause zu haben, ist eine super Vorsorge, um sich ein Trockenklo zu machen.
Hm.
Aber wenn das nicht geht, wie gesagt, irgendwie ein bisschen trockenes Laub suchen, kann da auch schon helfen. Also irgendwas, was die Fäkalien noch so ein bisschen bindet und vielleicht nochmal so, ich weiß gar nicht, was denn da so drin ist, irgendwas, womit das dann reagieren kann, um sich irgendwie noch mal mehr so schon direkt zu einer Vorstufe von Erde zu machen. Keine Ahnung.
Mhm.
Das miteinander zu kombinieren, ist auf jeden Fall gut. Genau, und irgendwie, wenn man Urin auf das Ganze draufschüttet, so, dann ist irgendwie, Urin ist, glaube ich, nitrathaltig. Ist das Nitrat?
Kommt mir bekannt vor, das Wort.
Irgendwas ist da auf jeden Fall drin, was anfängt, mit den Fäkalien zu reagieren, was halt irgendwie durch die viele Flüssigkeit verhindert, dass die Fäkalien einfach trocken werden.
Ja.
Und dann passieren da irgendwelche chemischen Prozesse und dann fängt es an zu stinken.
Mhm.
Und das ist eklig.
So. Ja, es ist so.
Deswegen ist halt die Fähigkeit, in einen Eimer zu kacken und in eine Flasche zu pinkeln und das irgendwie voneinander zu trennen, ist super hilfreich.
Ja.
Kann man auf einem normalen Klo auch einfach üben. So.
Also das ist wirklich eine Vorbereitung, Vorbereitungsrichtung, die ich gar nicht antizipiert habe.
Ja. Ich habe mal an einem Ort gewohnt, wo tatsächlich die Kompostklos so voneinander getrennt waren, dass man das machen musste. Also
ja,
dass es halt nicht möglich war, irgendwie gleichzeitig alle Schließmuskel zu öffnen und dann irgendwie in eine Festflüssigtrennung hinein irgendwie sich zu entleeren.
Mhm.
Sondern man musste wirklich physisch von einem Ort zum anderen gehen.
Oh.
Das war ein bisschen eine Herausforderung. Das hat so 2-3 Wochen gedauert, bis ich das wirklich drauf hatte.
Wow, okay.
Aber wie gesagt, irgendwie, ich habe es gelernt, man kann es üben,
mhm,
und kann hilfreich sein.
Abgefahren.
Genau. Und dann hast du halt gleichzeitig das Ding, du musst dich halt nicht damit beschäftigen, irgendwelches Wasser, was du hast, noch zum Spülen zu benutzen oder
ja,
sonst irgendwie für deinen, wie sagt man, für deine Fäkalien, für deinen Urin zu verschwenden. Weil
ja,
dafür will man irgendwie Trinkwasser und Brauchwasser eigentlich nicht benutzen, wenn es irgendwie knapp ist.
Nee, überhaupt
so
nicht. Ich stelle mich jetzt irgendwie so auf Community-Ebene oder auf einfach Nachbarschaftsebene irgendwie so. Das ist dann so meine Folgefrage.
Mhm.
Ich denke mir so, dann müsste man sich in der Nachbarschaft einigen, wie alle damit umgehen und dann vielleicht wirklich irgendwie gucken, ob es irgendwo eine Stelle gibt, wo man alles hin entsorgen kann oder irgendwie sowas.
Mhm.
Wenn es tatsächlich mehrere Tage sind, würde einem das ja überhaupt nicht nützen, wenn Leute sich irgendwie vorm Haus entleeren und dann so auf die Weise irgendwie Chaos ausbricht oder so.
Total. Also wenn es irgendwie konsequent funktioniert, dass man irgendwie diese Fest-Flüssig-Trennung, so heißt das, glaube ich, im Kompost-Klo-Umfeld irgendwie hinkriegt, dann ist es natürlich schön, wenn du dann einmal vielleicht einfach einen Biomüllbeutel reintust.
Mhm.
Und dann kannst du nämlich tatsächlich irgendwie den ganzen Scheiß einfach in die Biotonne werfen.
Mhm.
Ich meine, das machst du vielleicht mit dem Hundekot, wenn du einen Hund hast, auch.
Ja, stimmt.
Es macht auf jeden Fall Sinn, sich da abzusprechen.
Ja.
Und das ist auch so einer der Punkte, wo irgendwie ne, dieser Nachbarschafts- und Community-Gedanke ganz nah aneinander gehen. Irgendwie so der Moment, wo klar wird, okay, hier ist jetzt gerade die Wasserversorgung unterbrochen, es wird 3 Tage dauern, bis sie wieder hergestellt ist, ist der Moment, wo du vielleicht irgendwie einen Aushang ins Treppenhaus hängst oder einfach mal irgendwie klingelnd die Treppen rauf und runter gehst oder deine Straße runterwanderst, je nachdem, wie deine Wohnform ist.
Ja.
Und einfach mal mit den Leuten redest.
Mhm.
So. Auch mit denen, die vielleicht nicht so sympathisch sind, weil in dem Moment so, hey, wir haben hier ein gemeinsames Problem, lass doch mal gemeinsam damit umgehen.
Mhm.
Dafür sind die meisten Leute zugänglich.
Ja, klingt gut.
Ja.
Okay, ja, das war eine wichtige Frage, brannte mir unter den Nägeln.
Okay, super. Hatte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass wir da direkt landen, aber ich hatte sie irgendwie gedanklich tatsächlich so ein bisschen auch mit vorbereitet, weil ich schon finde, es ist irgendwie sinnvoll, drüber nachzudenken.
Ja.
Also Putzeimer, Biomüllbeutel und idealerweise noch irgendwo eine Packung Kaninchenstreu sind irgendwie die perfekte Vorbereitung und irgendwie jedes Element davon kann man irgendwie auch anders
improvisieren. Ich glaube, bei mir ist es dann hier die teure Orchideenerde, die ich irgendwie für meine Pflanzen habe.
Ja, auch gut. Auch gut. Also ich meine, im schlimmsten Fall irgendwie ist es vielleicht nicht das Blödeste, dass solche Sachen dann auch einfach zu nutzen.
Ja.
So.
Okay, wie kamen wir da an?
Wir kamen an übers Wasser, was man einlagern soll.
Genau, genau.
1,5 Liter zum Trinken oder zur Flüssigkeitsaufnahme plus noch eine geringe Menge zum Waschen für die Hygiene. Zähneputzen ist natürlich auch ein Thema.
Mhm.
Wobei man auch ohne Wasser Zähne putzen kann, im Zweifelsfall.
Hier stand auch irgendwas von wegen, hier war irgendeine Liste mit Zahnpasta in Klammern fest oder irgendwie sowas. Stück, ein Stück, glaube ich, oder so. Ja, Zahnpasta in Klammern ein Stück. Das habe ich direkt gegoogelt, also vorhin dann. Ich habe irgendwelche sehr, sehr alternativen Produkte an Zahnpasta gefunden, aber an fester Zahnpasta, aber jetzt noch nicht so. Also sah jetzt noch nicht so aus. Ist das, kennst du den Campingbereich, der ist dir vertraut? Gibt es Stücke Zahnpasta?
Ich wüsste nicht. Also die Vorstellung, dass ich irgendwo wie so ein Stück Seife, ein Stück Zahnpasta habe und dann jeden Abend ein Stück davon abbeiße und jeden Morgen irgendwie, finde ich witzig. Was ich kenne, sind halt Zahnpasta-Tabs.
Ja, die habe ich auch gefunden jetzt, genau.
Genau.
Und die steckt man in den Mund und dann wird einfach hinterher Zähne putzen, also da währenddessen man das im Mund hat oder wie?
Nee, die zerkaust du.
Ja.
Und während des Zerkauens werden halt die, keine Ahnung, diese Zahnpasta-Reinigungsstoffe aus dem Tab in den Mundraum entlassen.
Ja.
Und es fängt an so ein bisschen zu schäumen. Es schäumt weniger als eine normale Pasta-Paste. Und dann machst du dir die Zahnbürste nass und guckst, dass das halt alles irgendwie in deinem Mund ist und dann kannst du Zähne putzen.
Mhm, cool.
Funktioniert gut. Ich nutze die super gerne.
Und
vor allem ist das halt auch was, das kann man total gut einfach mal so 2-3 Stück plus eine Reisezahnbürste irgendwo in der Tasche liegen haben. Nimmt quasi keinen Platz weg. Und ich kann mir sogar vorstellen, aber das müssten wir vielleicht nochmal Internet suchen, dass nur so ein Zahnputztab zu zerkauen und so ein bisschen irgendwie durch den Mund zu schwenken
das
und zu
gurgeln,
dass das
macht,
auch schon was macht, um halt so ein bisschen irgendwie diese ganzen Bakterien so rauszuspülen und so.
Okay, das ist geil, das werde ich mir notieren. Meine Kinder wollen manchmal wirklich gar nicht Zähne putzen, vielleicht wäre das eine Alternative oder für die nächste Reise. Gut, das kann ich auf jeden Fall direkt in den Alltag mit reinnehmen, sehr schön.
Super gut. Genau, hätten wir die feste Zahnpasta-Frage auch geklärt.
Ja, ja, genau.
Mhm.
Ja, hier Hygieneartikel. Ach so, hier steht auch Campingtoilette. Also das ist hier, die Checklisten sind halt so ein bisschen so, wie du halt meintest, so, okay, es gibt quasi 3 Szenarien und so und die Checklisten sind hier auch so ein bisschen so, uns ist das eigentlich egal, wir sind hier auf jedes Szenario vorbereitet. Dadurch ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu priorisieren, was muss und will ich jetzt hier auf jeden Fall da haben und was brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Also ist halt jetzt für mich dann auch die Frage so, will ich eine Campingtoilette zu Hause haben? Ich weiß es nicht.
Ich halte das für totalen Unsinn.
Ja, okay. Du, also du hast ja gerade jetzt auch Alternativen gesagt und so, und wir hoffen halt aufs Beste. Ja.
Ich glaube, irgendwie vieles davon ist so ein bisschen...
Spirituskocher. Werde ich mir jetzt erstmal nicht anschaffen.
Ja, noch einen Schritt zurück irgendwie. Ich glaube, vieles davon ist auf Konsum ausgerichtet, um den Leuten es möglichst leicht zu machen, eine Zugänglichkeit zu haben. Aber die Grundannahme ist natürlich auch immer irgendwie eine Mittelschichtsfamilie, die wahrscheinlich sogar irgendwie ihr eigenes kleines Haus hat, die ausreichend Platz zum Einlagern hat und irgendwie die ausreichend finanzielle Mittel hat, um das auch alles irgendwie mit Konsum zu lösen. Und viele Dinge lassen sich halt durch selber machen und ein bisschen kreatives Anpassen halt viel, viel kostengünstiger lösen. Und dann ist halt vielleicht auch einfach die Frage irgendwie, habe ich den Platz und habe ich das Geld, um mir einfach irgendwie so eine Campingtoilette in die Ecke zu stellen? Dann kann das super komfortabel sein. Habe ich entweder Platz oder Geld dafür nicht, dann ist es vielleicht sinnvoller, mir zu überlegen, wie kann ich Dinge, die ich normalerweise im Alltag für was anderes benutze, im Zweifelsfall zweckentfremden.
Sehr gut, ja.
Und ich glaube, vor der Frage werden wir auch immer wieder stehen.
Ja.
So. Genau. Okay, du warst beim Spirituskocher.
Ja, also das genau, wieder eine von den Sachen. Also Spirituskocher mit Brennmaterial oder sowas. Ich, ja, ich weiß nicht mal, wie man das bedient. Ich gehe nicht campen oder irgendwie sowas. Also Heizgelegenheit auch sehr. Ich weiß gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Und wahrscheinlich nichts, was in meiner Wohnung irgendwie Platz findet.
Ja.
Solche Sachen.
Also ich habe tatsächlich so einen Camping-Gaskocher mit einer kleinen Gaskartusche. Den nehme ich manchmal zum Zelten mit, aber ich hatte es auch schon, dass tatsächlich mein Herd nicht funktioniert hat und dann konnte ich einfach meinen Campingkocher hinstellen und mir einen Kaffee machen und das ist das Wichtigste. Solange ich meinen Kaffee habe, bin ich ein funktionierendes Wesen. Wenn ich den nicht habe, dann bin ich unzufrieden und von daher ist das für mich tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Utensil, aber es ist auch eins, was ich, wie gesagt, aus anderen Gründen eh da habe. Spirituskocher, es gibt sehr, sehr kleine.
Ja.
Und man kann sich eine Flasche Brennspiritus, die tatsächlich in der Drogerie wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was die kostet, 2-3 Euro oder so. Und das ist dann ein Liter, der reicht für Wochen des Kochens wahrscheinlich. Genau, also es gibt da relativ kleine, relativ sparsame irgendwie, die man sich irgendwo in die Ecke stellen kann und dann stellt man sich so eine Flasche hin irgendwie. Aber natürlich ist es so, du musst dann in der Lage sein, damit umzugehen. Du musst auch es aushalten, offenes Feuer in deiner Wohnung zu haben.
Ich habe einen Balkon, ich bin vorbereitet.
Okay, perfekt. Genau, also wenn du denkst so, okay, 3 Tage überstehe ich auch ohne heißes Wasser, dann brauchst du vielleicht auch wirklich einfach keinen Spirituskocher.
Das ist ein ganz guter Punkt. Hier war irgendwo auch der Punkt, irgendwie ja, so Stromausfall und denken Sie auch daran, dass Essen, die Küche bleibt kalt. Kleinere Mahlzeiten können Sie auf einem Campingkocher zubereiten, ist ein guter Punkt. Tatsächlich, also je nachdem, wie viele Leute du hast, kommst du mit dem Campingkocher gar nicht so weit. Nächster Punkt, nutzen Sie einen Garten- oder Tischgrill, der mit Holzkohle oder Gas betrieben wird. Und das finde ich witzig. Also Sie weisen auch noch darauf hin, dass ich es nicht in der Wohnung machen soll. Danke für den Hinweis. Ich finde das witzig. Ich stelle mir einfach vor, wir sind jetzt hier, also offensichtlich hat diese Familie einen Garten und dann ist einfach so, wir haben hier Stromausfall und müssen gucken, wie wir uns ernähren. Wir schmeißen den Grill an. Warum auch nicht? Also ich meine, wie viel Kohle brauchst du da? Wie lange brauchst du, um was an Essen vorzubereiten in Deutschland? Sagen wir mal, also wir haben eine Grillkultur, die ist ja Fleisch und manchmal noch irgendein vereinzeltes Gemüse oder irgendein Kräuterbutterbaguette oder sowas. Wir sind eigentlich nicht so sehr clever darin, weiß nicht, Fladenbrot oder irgendwas auf dem Grill zu machen. Wir können eigentlich nicht Essen machen, was dann irgendwie auch für viele Leute reicht und für ein bisschen länger hält oder sowas, sondern wir machen halt unser blödes eine Steak oder sowas. Fand ich einfach witzig. In dieser Notsituation und dann so, ja, wir schmeißen den Grill an. Das werden wir nicht jeden Tag machen, das werden wir nicht 3-mal am Tag machen oder sowas. Das ist dann halt eher so ein Highlight, weil wir hier schon eine ganze Weile im Lockdown sind und nicht wissen, was wir mit uns anfangen sollen oder so.
Wahrscheinlich ist das, wie Leute darauf reagieren würden, sagt mein Pessimismus. Mein Optimismus sagt irgendwie, aber hey, es kann total gut funktionieren, weil Leute, die einen Grill haben, haben meistens auch so diese komischen Alu-Teller-Dinger, die man auf den Grill drauf tut, um halt Gemüse zu grillen, irgendwie was so ein bisschen flüssig ist. Und du kannst natürlich theoretisch eine ganze Menge da einfach draufwerfen und kannst den Grill dann auch tatsächlich benutzen, um Dinge zu erhitzen.
Ah ja, okay. Okay, dann ist es meine mangelnde Grillerfahrung so mit nur Familiengrillen, wo totes Fleisch draufgeworfen wird.
Ich habe überhaupt keine Grillerfahrung.
Okay.
Ich finde Grillen langweilig und frustrierend, weil man muss ewig lange sich damit beschäftigen, irgendwie ein winziges Stück Paprika zuzubereiten und dann irgendwann hat man es in ungefähr einer Minute aufgegessen und ist weiterhin hungrig und 20 Minuten später ist das nächste Stück fertig.
Das ist wahr.
Das ist meine Grillerfahrung bei anderen und das ist meistens ist es so, dass ich genervt und hungrig gleichzeitig bin.
Okay, in dieser Notsituation versuchen wir das effizienter zu gestalten.
Ja.
So. Wir machen doch, vielleicht experimentieren wir doch mal mit dem Fladenbrot in der Aluschale oder so.
Ja, und im allerschlimmsten Fall können wir vielleicht sogar damit experimentieren, was passiert, wenn man irgendwie eine ungeöffnete Dose in die Kohlen legt. Ich weiß nicht, wir müssten das recherchieren.
Ich will nicht daneben stehen, wenn du das probierst.
Ich würde das tatsächlich ausprobieren, glaube ich.
Okay.
Meine Erinnerung sagt, dass ich kann gerade nicht sagen, wie viel da irgendwie einfach Medienkonsum im Sinne von Romanen und wie viel da irgendwie Medienkonsum im Sinne von Sachinformationen ist, aber ich denke irgendwie an Cowboy-Kaffee und den Cowboy, der seine Dose Bohnen auf dem Feuer macht.
Ja, aber ich glaube, die ist geöffnet vorher.
Die ist, glaube ich, dann geöffnet, weil das Feuer drunter ist.
Ja.
Auch das ist natürlich ein Ansatz.
Ja. Also ich weiß halt sonst nicht, wie die Dose auch aufgehen soll und so.
Handschuhe? Dosenöffner?
Ja, okay.
Wer grillt, hat meistens auch Grillhandschuhe.
Besser ist, stimmt schon. Kleiner Hinweis. Ich habe übrigens jetzt seit einiger Zeit einen Dosenöffner. Er wurde mir aufgedrückt. So, ich hatte vorher keinen. Ich habe hier 6 Jahre lang in dieser Wohnung ohne Dosenöffner gelebt. Und das ist schlechtes Prepping.
Okay. Hast du auch keinen... wie sagt man, Schweizer Taschenmesser, Multifunktionswerkzeug, irgend sowas? Die haben ja meistens auch irgendeinen Dosenöffner dabei.
Irgendwas liegt da in meiner Schublade. Das muss ich mir nochmal angucken, was das für Sachen dran hat. Aber ich glaube, das hat nicht großartig Sachen dran. Und wenn, dann hat es diese Art von Dosenöffner, die ja einfach nur so ein Hebelding, sie da irgendwie ist. Nicht so ein Kurbeldrehteil, weiß ich nicht. Ja. Aber damit wäre ich trotzdem ziemlich aufgeschmissen.
Okay, also ich habe auch schon Dosen mit einem Schlitzschraubenzieher und einem Hammer aufgemacht. Es geht, Spaß macht's nicht.
Ja.
Also von daher ist ein Dosenöffner auf jeden Fall eine richtig gute Idee. So. Und Dosen sind vor allem auch eine richtig gute Idee.
Ja, stimmt schon.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie... Ich würde mal den Übergang machen hin zu irgendwie Lebensmittelvorräten.
Sehr gut.
Weil klar, hier sind irgendwie super detaillierte Checklisten. Ich glaube, sinnvoller als die Checklisten abzuarbeiten, ist eigentlich sich zu überlegen, irgendwie, was brauche ich und für wie lange. Weil wenn ich von 3 Tagen ausgehe, habe ich einen anderen Ansatz, als wenn ich von 10 Tagen ausgehe. 3 Tage kann man auch ein bisschen mangelernährt auf einigen Ebenen einfach hinter sich bringen. Aber was auf jeden Fall sinnvoll ist, das ist eigentlich immer Kohlenhydrate, Eiweiße, Elektrolyte.
Ah ja, ja.
Zucker. Wobei Zucker ja auch eine Form von Kohlenhydrate ist.
Ja.
Und ein bisschen Fett. So. Als ich noch einen Keller hatte, habe ich immer versucht, irgendwie ein paar Dosen, eine Packung Reis und eine kleine Flasche Öl da zu haben. Oder vielleicht, wenn es billiger ist, sogar einfach eine große Flasche Öl. Und vielleicht noch ein Päckchen Salz. Und damit kommt man richtig, richtig weit. Also gerade die Kombination von Reis und Bohnen ist eine super Eiweiß- Kohlenhydratequelle. Davon kann man sich Ewigkeiten ernähren. Also es gibt irgendwie ganze Ernährungskulturen, die im Wesentlichen darauf aufbauen, irgendwie gerade so in Zentral- und Südamerika.
Ja.
Wenn es ein bisschen langweilig wird, Linsen und Bohnen sind auch total gut. Bohnen in Dosen lassen sich Ewigkeiten lagern und der Vorteil von ist, verglichen mit trockenen Bohnen, du brauchst keine zusätzliche Flüssigkeit, um sie erstmal einzuweichen.
Ja.
Für Reis und Linsen brauchst du natürlich Flüssigkeit. Das heißt, wenn du die einlagerst, musst du auch immer mitdenken, dass du irgendwie Wasser brauchst, um das irgendwie aufzukochen. Und ein Teil dieses Wassers wird verdampfen. Da brauchst du dann halt mehr, weil du nicht alles von dem, was du zum Kochen verwendest, auch aufnehmen wirst. Reis und Bohnen, Öl und für Elektrolyte ist Gemüsebrühe sinnvoll. Da ist eine ganze Menge drin. Das wird dich auch nicht Ewigkeiten irgendwie vor der Mangelernährung beschützen, aber für eine Woche oder zwei ist das durchaus völlig okay.
Ja.
Und wenn du noch irgendwie die Chance hast, nochmal irgendwie so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Dinger, Elotrans und so Zeug, also wirklich so Elektrolyte-Pulverchen in kleinen Mengen irgendwie irgendwo eine Schachtel davon stehen zu haben, irgendwie, das ist auch richtig gut, gerade bei Dehydrierung, Flüssigkeit und Elektrolyte, das macht einfach richtig viel Sinn. So, das ist fast wichtiger auch als Lebensmittel, würde ich sagen.
Mhm.
Und Kohlenhydrate und Eiweiße sind wichtiger als Vitamine, kurzfristig.
Ja.
Langfristig natürlich gar nicht. Also frische Sachen, frisches Obst da zu haben, ist auch gut.
Ja. Oder Vitamintablettengedöns?
Ja, wahrscheinlich schadet das nicht.
Ja.
Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie gut die funktionieren.
Mhm. Das wäre mal interessant.
Mit Obst und Gemüse ist natürlich so ein bisschen das Ding, das ist halt nichts für Vorratshaltung. Das ist halt was zum Dahaben, Verkochen und einfach immer irgendwie ein bisschen da haben. Wenn das nicht deinem Rhythmus entspricht, nicht so gut.
Ja, ja.
Aber ich glaube, das ist halt genau die Frage, mit der du dich dann auseinandersetzen musst. Irgendwie, wenn ich halt normalerweise kein Obst und Gemüse da habe, wie sorge ich denn dann für meine Vitaminversorgung?
Den brauche ich offensichtlich keine.
Genau, ja. Ist doch super. Ja, auch da irgendwie so, diese komischen Checklisten schlagen halt irgendwelche Dinge vor, aber irgendwie, wenn das völlig gegen deine Ernährung läuft, macht es halt überhaupt keinen Sinn, würde ich sagen.
Ja.
Sondern ich glaube halt eher, dass es Sinn macht, irgendwie dir anzugucken, wie ernährst du dich normalerweise, was sind deine persönlichen Grundnahrungsmittel?
Ja.
Und von denen dann einfach ein bisschen mehr da zu haben.
Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen gut, weil ich habe zumindest kiloweise verschiedensten Trockenfrüchte da.
Perfekt.
Bilde mir auch ein, dass da anderthalb Vitamine drin sind. Ich habe gerade Berberitzen gekauft. Die sind sowas von sauer, die müssen gesund sein.
Wow. Okay.
Also, falls du so, ne, du kannst in der Apokalypse, ich mache dir irgendwie Porridge.
Cool. Cool. Yo, ich komme vorbei. Ja. Ich habe, glaube ich, vor allem immer tatsächlich irgendwie Bohnen. So. Und dann noch ein paar Dosen mit Mais und vielleicht noch eine Dose Erbsen.
Mhm.
Da ist auch dann viel Flüssigkeit drin, das ist richtig super.
Ja.
Und mein Ansatz dabei ist, gerade wenn ich irgendwie einen Vorrat aufbauen will, immer wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich eins mehr.
Oha.
Und stelle es in den Schrank.
Ja.
Und wenn ich eins verbrauche, kaufe ich eins nach. Und dann habe ich idealerweise habe ich irgendwann nicht die eine Dose Bohnen im Schrank und verbrauche sie und dann gehe ich los und kaufe mir eine neue, sondern dann habe ich 3 Dosen Bohnen im Schrank, verkoche eine, kaufe eine nach und habe wieder 3 Dosen Bohnen im Schrank.
Ja.
Und wenn zwischen ich verkoche und ich kann nachkaufen, der Supermarkt dicht macht, dann habe ich noch 2 Dosen da.
Ja.
Und auf die Art und Weise ist es auch eine gute, also hat man einen guten Weg, so Stück für Stück irgendwie sich ein bisschen Vorrat anzulegen und sich an irgendeiner Stelle zu fragen, okay, wie viel brauche ich denn tatsächlich? Wie weit bringt mich das mit meinen normalen Ernährungsgewohnheiten? Wenn ich jetzt einfach mal nicht einkaufen gehen würde, wie weit würde ich kommen mit meinem Vorrat?
Ja.
So. Und ich glaube, die Frage zusammen mit, trägt mich das durch 3 Tage? Trägt mich das durch 5 Tage? Trägt mich das durch eine Woche? Wie wichtig ist es mir, 5 Tage überbrücken zu können? Oder denke ich, ich fühle mich schon gut, wenn 3 Tage reichen, weil ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich 5 Tage überbrücken muss? Ich glaube, damit irgendwie kommt man weiter und irgendwie mit diesen Fragen kann man auch irgendwie schnell den Punkt erreichen, zu sagen, okay, ich habe für mich jetzt ein Level erreicht, wo ich mich vorbereitet fühle.
Mhm.
Auch wenn andere Leute sagen, du musst mehr machen, ist es vielleicht okay.
Ja, ja.
Ja. Und ja, also Trockenfrüchte oder Dosenfrüchte sind auf jeden Fall super.
Mhm. Juhu, ich fühle mich. Ich bin ein bisschen beruhigt.
Studentenfutter auch richtig gut.
Ja, doch, das ist auch so mein Notfallessen für unterwegs oder so. Kokos, Chips und Trockenfrüchte. Ja, nice.
Nice.
Ich blätter mal weiter.
Thema Lebensmittel haben wir eigentlich, oder?
Ist okay, oder?
Mhm.
Bisschen Schokolade ist auch echt gut. Wir müssen auch an die Psyche denken.
Ja, und auch an eine Situation, wo, keine Ahnung, durch zu viel Hitze und zu wenig Flüssigkeit plötzlich der Kreislauf runtergeht.
Mhm,
und dann kann Zucker helfen, um es hochzupuschen. Also eine Tafel Schokolade irgendwo in der Ecke liegen haben, schadet nicht.
Ich glaube, ich habe vor einiger Zeit ein YouTube-Video gesehen, wo ich glaube, die Armeeration von ukrainischen Soldaten irgendwie gezeigt wurde oder so.
Ach,
oder und auch verglichen wurde mit welchen von anderen.
Mhm.
Der Typ hatte auch die russische Ration sich irgendwie rangeschafft. Und es war wirklich so, hier sind sehr viele Cracker. Und dann irgendwie so Dosen-Fertiggerichte, wo du die Cracker irgendwie reindippen kannst und dann nochmal Apfelmus, wo du die Cracker reindippen kannst und sowas. Und er war so ein bisschen so, oh, das ist ja eigentlich ziemlich viel. Und ich dachte so, ah, du, ich weiß gar nicht, das ist ja jetzt nicht so eine Portion für einmal oder so. Ich glaube, das soll irgendwie für 3 Tage reichen oder sowas. Und dafür finde ich es dann nicht so luxuriös. Aber ich glaube, den Ansatz finde ich nochmal ganz interessant. Was ist denn so in Armee-Rationen und wie weit trägt einen das?
Ja, ist auf jeden Fall eine total spannende Frage. Also ich habe mal irgendwie so diese, diese Tagesrationspacks von, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es gibt irgendwie fürs Militär dieses Zeug irgendwie, wo du quasi eigentlich nur so einen Block hast. Irgendwie, der bringt dich dann durch den Tag und da ist so irgendwie in trockener, komprimierter Form so alles drin, was du brauchst. Das ist dann so ein bisschen gezuckert und mit noch ganz kleinem bisschen Vanillegeschmack oder so.
Oh,
und dann hast du halt was, was halt schmeckt wie irgendwie ein extrem bröselig trockener Kuchen, oder du kannst es mit ein bisschen Wasser anrühren und kannst dir irgendwie ein kleines Süppchen draus machen. Schön ist das nicht, aber es ist auch nicht völlig widerlich.
Okay, ich habe letztens gezwungenermaßen über einen Tag einen Proteinriegel gegessen.
Oh.
Es war hart. Also es war,
ja,
so manche Leute finden das lecker oder sowas, aber es war sehr süß und sehr viele verschiedene Aromen da irgendwie drin. Und dann frage ich mich immer, was willst du eigentlich überdecken? Und wahrscheinlich ist es irgendwie der Proteingeschmack, der irgendwie nicht so geil ist. Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, Protein schmeckt nicht gut.
Ja.
Ja. Okay, aber ja, Armee-Rationen.
Ja.
So.
Wäre, ja, interessant.
Ja, Apfelmus ist auf jeden Fall auch gut. Habe ich auch eigentlich immer da. Ja. Aber man muss es natürlich auch mögen. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendwas zu Hause zu haben, was man nicht mag und nicht essen würde unter normalen Umständen.
Das stimmt, das wäre sonst hart.
Ja.
Okay, Thema Essen, soweit durch.
Thema Essen, soweit durch. Was haben wir noch?
Auch wenn ich hier weiter blättere, zum Beispiel Dokumentensicherung. Trocken, das Thema.
Ja, Dokumentensicherung ist für mich tatsächlich ein Bereich, den ich schon fast in den großen Themenblock... Ich
Stimmt.
muss schnell aus der
Stimmt,
Wohnung
das
raus.
Das ist der Wohnungsverlass, genau, da heben wir uns das auf.
Heben wir uns auf, okay.
Hier habe ich noch Brandschutz. Da habe ich vorhin gedacht, oh nein, ich habe gar keinen Feuerlöscher in der Wohnung. Das ist, da, puh, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Keller und Dachboden entrümpeln. Garten- oder Autowaschschlauch? Weiß ich nicht. Muss man einfach da haben, I don't know.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen... zum Löschen gedacht ist. Also wenn du ein Haus besitzt mit einem Gartenschlauchanschluss draußen und du hast einen langen Schlauch und irgendwo brennt, dann kannst du den Schlauch anschließen und kannst versuchen zu löschen. Es gibt bestimmt Menschen, bei denen das die Rahmenbedingungen sind.
Ja, aber die haben dann wahrscheinlich den Schlauch auch eh da.
Die haben den Schlauch wahrscheinlich eh da. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie was, damit Leute einen Haken hintersetzen können und nochmal dran erinnert werden, das kann man benutzen.
Ja, guter Punkt.
Du hast ja am Anfang auch gesagt, das sind so teilweise Informationen, die du eigentlich schon hattest, aber nicht unter dem Gesichtspunkt vorbereitet sein angeguckt hast. Ich glaube, das ist auch eine der Stärken dieses Heftes und einer der wichtigsten Punkte, um sich mit Prepping zu beschäftigen. Gar nicht so sehr neue Dinge zu lernen, sondern eher bestehendes Wissen mit einem anderen Blickwinkel neu zusammenzubauen und dann irgendwie vielseitiger anwenden zu können.
Ja.
Dafür ist natürlich so, hey, meinen Gartenschlauch kann ich, wenn es brennt, auch zum Löschen benutzen. Ein Gedanke, den vielleicht eine Person in der Situation zum allerersten Mal nicht hinkriegt zu haben und deswegen gut ist, vorher schon mal gehabt zu haben, um sich daran erinnern zu können.
Ja. Ja, zum Brandschutz. Also es ist, glaube ich, auch wieder so eine Liste, die hier irgendwie an meinen Regelverständnis irgendwie stößt, weil es so aussieht, als ob man alles abhaken müsste, aber es ist ja... Feuerlöscher, Löschspray, Behälter für Löschwasser, Wassereimer. Okay, ich versuche zu abstrahieren, ich muss nicht alles da haben.
Ja,
das sind die Checklisten hier. Rundfunkgerät mit Batteriebetrieb oder ein Kurbelradio. Abgefahren. Wenn ich sowas in der Hand hätte, müsste ich erstmal gucken, wie es funktioniert. Und dann wäre für mich auch sehr spannend rauszufinden, was dann in einem Notfall gesendet werden würde. Das ist dann der Fall.
Ich finde die sowas tatsächlich, also Kurbelradio finde ich sinnvoll, Rundfunkgerät ist ja eigentlich ein Radio. Was ich gerade nicht genau weiß, ist, wie ist denn das eigentlich? Früher gab es UKW-Funk, das war analog. Mittlerweile haben wir ja irgendwie dieses DAB, Digitalfunk. Und ich weiß gar nicht, ob irgendwie so Kurbelradios in der Lage sind, das zu empfangen.
Siehst du, das.
Andererseits, ich habe ein Kurbelradio, wenn ich das benutze. Ich setze das manchmal ein, da, einfach damit es benutzt wird irgendwie. Und dann stelle ich es hin. Da kommt schon Musik.
Aha.
Und ich glaube, der Gedanke dahinter ist, Radioinfrastrukturen sind die Infrastrukturen, die staatliche Stellen benutzen, um im Katastrophenfall die Bevölkerung zu informieren.
Ja.
Und es gibt tatsächlich auch die Aufforderung, wenn irgendeine Katastrophe passiert, also keine Ahnung, tatsächlich irgendwie das riesengroße Hochwasser kommt und du bist in deinem Haus eingeschlossen oder so, schalt das Radio ein, damit du mitbekommst, was staatliche Stellen dir sagen.
Ja.
Und diese Informationen zu bekommen, ist sinnvoll. Ich glaube, was auch schon ein Schritt sein kann, ist eine Powerbank fürs Handy zu haben und eine Warn-App.
Das ist voll, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Powerbanks wurden hier in dem Ding tatsächlich noch nicht erwähnt. Das ist von 2019. Da ist irgendwie die Rede von, man sollte Batterien da haben und man sollte darauf achten, dass alle elektronischen Geräte wie Laptop, Handy oder sowas geladen sind.
Mhm.
Wo ich mir denke, ha, ja, als ob ich, also ich lade mein Handy dreimal am Tag. Was meinst du mit, ich soll darauf achten, dass es geladen ist? Also ich benutze es ja die ganze Zeit. Ja, und Powerbank wurde einfach nicht erwähnt. Das war, okay, hatten wir noch nicht.
Ja, vielleicht fällt Powerbank unter den Bereich Batterie, vielleicht fällt es unter den Bereich Neuland.
Ja, also.
Ja, aber genau, irgendwie Warn-Apps sind auf jeden Fall eine total sinnvolle Sache. So irgendwie. Mhm. Ich glaube, die offiziellen beiden Warn-Apps heißen Nina und Katwarn. Katwarn wie Katastrophenwarn-App. Und es gibt von...
ist hier Katwarn schon drin? Also Nina wird hier auf jeden Fall erwähnt. Katwarn habe ich, glaube ich, gar nicht gelesen.
Genau.
Gab es vielleicht auch noch nicht.
Für die Leute, die alternative Betriebssysteme auf ihren Telefonen benutzen und nur mit dem, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich gucke das kurz nach, der alternative App Store heißt, wo ist er denn überhaupt? Gottchen.
Also die, ja, die ein alternatives Betriebssystem drauf haben.
Mhm. Ich finde mal, F-Droid Store heißt der Store, genau. Im F-Droid Store gibt es die FreeWarn-App?
Mhm.
Nee, FOSS-Warn-App. FOSS-Warn heißt sie. Free and Open Source Software, FOSS, FOSS-Warn. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Variante von der Nina.
Mhm.
Irgendwas davon zu haben, macht Sinn. Bei Social Media gibt es also sowas wie Blue Sky und Mastodon gibt es teilweise Bots, die die Warn-Apps abonnieren.
Mhm.
Weil die auch einen RSS-Feed haben normalerweise.
Mhm.
Und wenn du das alles irgendwie, die ganzen Apps nicht auf dein Telefon kriegst, aber du hast einen Mastodon-Account, dann kannst du auch einfach irgendwie in deinen Account so einen Bot rein abonnieren und auch der schickt dir die Warninformationen zu
für
deine Region. Genau. Sind Alternativen zu kurbelbetriebenen Radios, kurbelbetrieben tatsächlich, damit du halt irgendwie nicht noch extra Batterien brauchst?
Ja. Ich habe mir ja hier, glaube ich, auch kurbelbetriebene Taschenlampe nochmal irgendwie im Geiste notiert. Da gab es diese kleine von Ikea. Ich hoffe, die ist, du sagst mir jetzt nicht, da weiß ich ja, dass sie schlecht ist.
Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es für relativ kleines Geld beim bösen großen A vor ein paar Jahren so ein kurbelbetriebenes Kombigerät gab. Das hatte eine winzig kleine Solarfläche und eine Kurbel und ein UKW-Radio und eine Taschenlampe.
Oh, okay. Wow.
Funktion und sogar eine Powerbank-Funktion.
Okay, krass.
Also
ich hatte mal so ein Ding in die Hand gedrückt bekommen und das war Scam. Das war, es hatte aber nur Licht, Powerbank, Solar, Kurbel.
Mhm.
Und das hat nicht funktioniert. So, das hat ein bisschen Restenergie noch abgegeben oder sowas und dann ist es einfach verendet. Und ich glaube, also die Solarpaneele sahen auch ein bisschen aus wie Sticker.
Ja, das ist, glaube ich, mehr so die Solarpanel eines Taschenrechners aus den 90er Jahren irgendwie Qualität.
Mhm.
Auf die würde ich auch nicht wirklich setzen, es sei denn, es ist Hochsommer und du kannst das Ding den ganzen Tag in die Sonne stellen und dann kannst du abends vielleicht 5 Minuten Radio hören.
Mhm.
Ich meine, diese Kurbelgeschichten, du musst schon auch viel kurbeln, bevor du das aufgeladen hast. Also eine Powerbank damit nachzuladen geht bestimmt, aber weiß ich nicht. Ich habe sowas eher dann irgendwie so relativ regelmäßig mal am Ladegerät und dann benutze ich es als Powerbank, damit der Akku irgendwie benutzt wird und nicht degradiert.
Mhm.
Und dann liegt das Ding wahrscheinlich halb aufgeladen bei mir rum und dann kann ich es noch ein bisschen benutzen. Und wenn wirklich der Strom weg ist, dann ist ja eh so ein bisschen die Sache so, Geräte ausschalten und nur ab und an mal für die allerwichtigsten Sachen einschalten, ja, ja, um halt Strom zu sparen.
Ja. Ja, und dafür so eine, also ich, diese kleine Kurbeltaschenlampe von Ikea, die gab es irgendwie in der Elternszene, in der Montessori-Szene, war die super beliebt, weil die irgendwie eine sehr freundliche Form hat, irgendwie knallrot ist. Ich muss mal gucken, ob es die noch gibt. Und da hast du halt dieses, ich kurbel da dran und dann leuchtet es. Yay! Und wenn du halt mehr dran kurbelst und das geht relativ okay, dann leuchtet die eine Weile. Also die fand ich wirklich nett.
Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, hatte mein Vater irgendwann mal so eine Taschenlampe irgendwo aufgetrieben. Die hatte so einen, also es hat wie Kurbeln funktioniert, aber irgendwie die Bedienung war ein Griff, wo du immer gepumpt hast quasi. Wie so eine Art irgendwie Handtrainer.
Ja.
Und du hast das quasi immer zusammengedrückt. Das ging auch relativ leicht. Also es hat nicht viel Kraft gekostet. Und das hat dann immer so wii gemacht. Also innen drin gab es auch irgendein Rad dann, was halt irgendwie dann darüber irgendwie Strom erzeugt hat. Und dann kannst du halt irgendwie quasi handgreifend damit irgendwie durch die Gegend funzeln. Sowas habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen, aber es funktioniert gut. Ja.
Ja, cool. Das würde ich vielleicht noch anschaffen. Nächster Punkt wäre hier die Hausapotheke. Das nehme ich mir, seit ich Kinder habe, mindestens immer mal wieder vor. Ich glaube, ich habe sogar relativ viel davon. Also die üblichen Schmerzmittel und Insektenstichzeug und Pinzette, Fieberthermometer und so weiter. Ist, glaube ich, alles irgendwie ganz okay. Aber ich wollte das für mich nochmal durchgehen. Also Verbandskasten habe ich nicht in der Funktion. Also der übliche DIN-Verbandskasten, den habe ich nicht. Ja.
Ja, ich habe mittlerweile einen. Manchmal greife ich irgendwo welche ab von Leuten, die Autos haben, weil da müssen die Dinger ja regelmäßig ersetzt werden. Und jede Person, die Ahnung von Medizin hat, wird mir jetzt den Kopf abreißen. Aber ich glaube ja, dass auch ein abgelaufener Verbandskasten besser ist als keiner.
Ja, ja, das hatte ich früher auch so ein Ding.
Ansonsten sind wahrscheinlich Pflaster und irgendeine Form von vielleicht eine sterile Kompresse und irgendwie eine Mullbinde oder so auch schon besser als nichts.
Ja.
Ich glaube, irgendwie meistens wissen wir alle, was wir so normalerweise an Medikamenten brauchen. Welche Schmerzmittel für uns funktionieren irgendwie. Genau. Und was wir da haben für Übelkeit und Erbrechen oder dagegen. Aber es macht schon Sinn, irgendwie da auch mitzudenken, welche Erkrankung hatte ich die letzten 2 Jahre nicht, könnte ich aber jedes Mal wieder bekommen und was mache ich, wenn dann die Apotheke gerade zu hat, weil zum Beispiel Wochenende ist.
Ja. Gibt ja gar nicht, also manche Sachen sind ja einfach nicht frei verkäuflich. Ich bin ja dann immer so, also Antibiotika oder so sind aus Gründen nicht frei verkäuflich, aber das wäre so mein Notfallding, wo ich denke, naja, also Erkältungsmittel steht hier, ist hier aufgeführt. Meiner Meinung nach gibt es keine Erkältungsmittel so in dem Sinne. Es gibt Schmerzmittel oder sowas, aber es gibt nichts, was irgendwie Schnupfen wegmacht, was Viren wegmacht oder sowas. Das bringt uns also alles nichts, aber im Notfall werde ich dann wahrscheinlich Antibiotika brauchen, also heimlich habe ich den Plan zu lernen, wie man Antibiotika herstellt.
Okay, spannend. Vor Antibiotika habe ich großen Respekt,
ja, ich auch.
Aber ich glaube auch, wenn ich in der Situation bin, dass ich Antibiotika brauche, dann brauche ich eigentlich auch einen Notarzt oder eine Notärztin.
Ja, du hast recht.
Und
also wir gehen davon aus, dass die Infrastruktur nicht so weit zerstört ist.
Ich glaube, ja, ich glaube irgendwie, wenn es um Alltagsvorbereitung geht, dann würde ich immer davon ausgehen, dass diese Infrastrukturen noch da sind.
Wobei ich sagen muss, wir hatten vorletztes Jahr oder sowas, wurde es gruselig, weil wir dann nämlich einen Mangel an Paracetamol vor allem in der Ausführung für Kinder hatten. Hattest du das mitbekommen?
Ich erinnere mich ganz dunkel, aber hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Also es gibt halt eine Paracetamol-Emulsion, die extra für Kinder ist, also fiebersenkendes Mittel in Form von so einem, nennt sich Saft, Emulsion halt, war sehr begrenzt erhältlich und Penicillin für Kinder war sehr begrenzt erhältlich. Also es gab dann wirklich Leute, die irgendwie mit ihrem Kind im Krankenhaus waren und die dort gehört haben, ja, wir haben es gerade nicht da.
Krass.
Und das war, ich weiß nicht mehr, 1-2 Jahre her oder sowas und ich habe seitdem sehr große Vorräte an Ibuprofen, Paracetamol, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.
Ja, krass. Das ist auf jeden Fall.
Und das war so eine Lieferkettengeschichte halt einfach, ne? Also das war dann eben genau so mit, auch was weiß ich, Corona hier, irgendwelche Sachen werden nicht geliefert, dann irgendwie werden gerade Preise verhandelt oder irgendwie sowas. Und dann gab es wirklich definitiv einen Mangel daran.
Mhm.
Und das eben an hauptsächlich die Version für Kinder.
Mhm.
Ja, ja. Das ist dann so was, was ich im Kopf habe und wo ich dann denke, ja, also wenn Alltagsvorbereitung auch heißt, dass ich basically Antibiotika für Kinder da haben sollte. Ja.
Ja, und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns am Ende auch nur individuell beantworten können, nämlich die Frage, für wie viel oder worauf können wir uns vorbereiten und wollen wir uns vorbereiten? Also ist es tatsächlich realistisch, dass ich irgendwie mit meiner persönlichen Vorratshaltung in meinem Arzneimittelschrank ein Lieferkettenproblem in, was halt wahrscheinlich auch länderübergreifend ist, irgendwie abfangen kann, vielleicht für meinen eigenen Bedarf.
Ja.
Möglicherweise ist es so, dass wenn mit meinem Kind wirklich was ist und ich dann ins Krankenhaus fahre und ich einfach sagen kann, ich habe hier noch eine Schachtel Antibiotika irgendwie bei mir zu Hause, ich würde sie nicht selber verabreichen, aber wenn ihr keins habt, irgendwie hier könnt ihr geben.
Mhm.
Vielleicht ist das ein sinnvoller Ansatz. Vielleicht auch nicht.
Es ist wahrscheinlich dann einfach so die persönliche Geschichte. So. Also wir waren da in dem Fall nicht direkt betroffen. So, meine Kinder wachsen ja in zwei Haushalten auf und der andere Haushalt hatte dann, also wir haben uns dann gegenseitig so gesagt, oh, guck mal, in der Apotheke gibt es noch was zu kaufen. Wir haben uns dann gegenseitig irgendwie bevorratet und dann, wenn es irgendwo aus war, haben wir nochmal was rübergegeben oder so.
Mhm.
Das, und das ist halt sowas, was ich im Hinterkopf habe. Meine Kinder müssen versorgt sein. So. Genauso wie aus jüngster Zeit. Weiß ich nicht. Habe ich mal wieder festgestellt, es lohnt sich, irgendwie ein Mittel, eine Flasche Läusemittel oder so parat zu haben. Und das ist ja tatsächlich auch was für, weiß ich nicht, eine Lockdown-Situation. Ja, da übertragen die sich nicht so doll, aber ja, schadet dann vielleicht nicht.
Ja, und wenn du sie zufällig genau in dem Moment, wo der Lockdown verhängt wird, gerade eben in nach Hause eingeschleppt bekommen hast, ist das sinnvoll.
Ja.
Gut, dass du das sagst. Vielleicht sollte ich über Läusemittel auch nochmal nachdenken. Ich habe keine Kinder, aber ich bin umgeben von Menschen mit Haustieren und ich streichle die auch gerne mal.
Das sollte eigentlich keine gewöhnliche Läuseübertragung dann passieren.
Stimmt, das sind dann eher Flöhe, ne?
Das sind Flöhe und dann gibt es die Flöhe, die sowieso nur auf Tieren wohnen und sowas. Und dann gibt es ganz wenig welche, die irgendwie auch mal den Menschen angreifen oder so.
In irgendeiner WG hatte ich mal eine Katzenfloh. Hieß die Katzenfloh?
Kann sein. Und ich glaube, das sind die auch auf Menschen gehen.
Ja, das war unschön. Das war unschön. Die haben uns ganz schön zerfressen. Und hat ewig gedauert, die wieder rauszukriegen.
Ja, genau.
Das war ein Besuchshund, der war anderthalb Tage da. Und danach hatten wir wochenlang Spaß.
Ja, das leider passiert es genauso.
Mhm.
Ja, das ist hier nicht aufgeführt. Das, man weiß. Mhm. Schadet nicht.
Ja. Ja, und ich glaube, ansonsten ist tatsächlich so dieses, ne, für sich selber durchzugehen. Irgendwie, was sind die Sachen, die normalerweise passieren können. Irgendwie, ich krieg eine Grippe, ich krieg eine andere Virusinfektion, ich krieg eine bakterielle Infektion, die auf den Magen geht, die auf den Darm geht, die auf die Schleimhäute geht.
Mhm. Das
sind, glaube ich, so Sachen. Schmerzen, Verletzungen mit offenen Wunden, Verbrennungen.
Ja.
Und was auf jeden Fall auch total sinnvoll ist, das ist alles, was du an Medikamenten für dich selber brauchst, weil du in irgendeiner Form Medikamente brauchst für den Blutdruck, für den Blutzucker. Die Transleute unter uns, ihre Hormone irgendwie und da immer irgendwo, also ich finde es bei sowas gut, immer nochmal einen Vorrat für zwei Wochen zu haben. Bei Medikamenten eher zwei Wochen als drei Tage. Ich versuche, meine Rezepte immer so zu bekommen, dass ich nachfülle, bevor alles aufgebraucht ist.
Ja, das ist genau das ist der Plan. Und dann auch die Lagerung bedenken. Also wenn es irgendwie sehr heiß ist oder sowas, ist das nicht gut für die Medikamente.
Ja.
Feucht sollten sie natürlich nicht gelagert werden, dunkel und so weiter.
Genau. Kühlschränke sind gut, aber auch nur bedingt, weil Feuchtigkeit.
Mhm.
Ich
nehme dann gerne so Silikatpäckchen, die ja irgendwie jetzt bei Corona-Tests immer ganz viel dabei waren oder so.
Mhm.
Und pack das dann alles zusammen noch in irgendwie ein verschließbares Gefäß oder so.
Stimmt, Tupperbox, Medikamente, Silikatpäckchen.
Ja.
Klingt nach einem guten Plan und dann kann es ab in den Kühlschrank.
Genau.
Ja. Was auch eine total gute Sache ist für Menschen, die Platz genug haben für einen Gefrierschrank oder eine Gefriertruhe, Plastikwasserflaschen in die Gefriertruhe tun.
Aha.
Das ist zumindest bei Hitze ganz gut, weil es kühlt und du zum Beispiel bei Verbrennungen dann irgendwie nochmal was drauf tun kannst.
Aha.
Es gab noch irgendein Argument, warum das auch sinnvoll ist. Und jetzt habe ich vergessen, warum, und habe mir nur gemerkt, es ist sinnvoll. Mm. Das müsste ich vielleicht nochmal nachschlagen. Erinnerst du mich, dass ich das nachtrage nächstes Mal?
Ja, ich schreibe es mal auf.
Wundervoll. Ja.
Ja.
Genau, aber Plastikwasserflaschen. Ich habe eigentlich immer ein 6er-Träger Wasser und denke so, damit bin ich safe. Und für den ist gerade noch Platz.
Ja.
So 6 mal 1,5 Liter.
Ja. Ansonsten ist ja auch gar nicht so leicht mit Wasser, Lagerung und so. Mhm. Also, weil es wird ja irgendwann auch schlecht. Also die geschlossene Mineralwasserflasche geht. Aber also hier irgendwo in diesem Heft wurde auch empfohlen, sobald, wenn irgendwas angesagt ist oder so, dann ist es sinnvoll, die komplette Badewanne mit Wasser zu füllen oder sowas vorher.
Ja.
Und das ist dann halt eher das Wasser, was dann zur Reinigung oder so abgeschöpft werden kann und weniger zum Trinken dann.
Genau, das ist Brauchwasser. Das kannst du vielleicht noch irgendwie am Anfang zum Kochen benutzen.
Mhm.
Weil Dinge, die abgekocht sind, gehen ja auch immer noch mal ein bisschen besser. Aber ab irgendeinem Punkt, so nach 2 Tagen, würde ich das auf jeden Fall auch nicht mehr machen, glaube ich. Es gibt dann natürlich auch noch diese Wasserreinigungstabletten.
Mhm.
Die gibt es in Outdoor-Geschäften.
Ja.
Das ist eigentlich, die sind nicht ganz billig, auch die laufen irgendwann ab. Als damals sich der erste Lockdown von Corona abgezeichnet hat, habe ich tatsächlich mir sowas zugelegt, weil ich dachte, wer weiß, wie das alles sich entwickeln wird. Ich habe die Dinger nie benutzt. Ich weiß auch nicht genau, wie ich sie einsetze. Ich glaube, inzwischen sind sie abgelaufen.
Ah.
Auch da wieder die Frage, wie sinnvoll war diese Aktion von mir damals? Wahrscheinlich war es nicht völlig blöd, aber muss ich sowas immer gelagert zu Hause haben? Ist vielleicht auch eine individuelle Antwort.
Ja, ja, ja.
So. Aber grundsätzlich gibt es das auf jeden Fall. Und das macht natürlich auch nochmal irgendwie die volle Badewanne irgendwie vielleicht ein paar Tage länger nutzbar.
Ja, ja.
Oder vielleicht kann ich dann auch mal draußen mit dem Eimer durch irgendein Bächlein gehen. Schön ist das nicht. Kommt drauf an, wie verzweifelt wir dann alle sind und wie ausgetrocknet.
Ja. Okay, lass uns das nochmal durchgehen. Also wir sitzen aus irgendeinem Grunde zu Hause. Wir haben auf jeden Fall keine Versorgung mit den verschiedensten infrastrukturellen Gegebenheiten. Also wir können nicht in den Supermarkt. Wir haben uns jetzt hier Wasser angelegt. Wir haben was zu essen da. Wir haben eine Hausapotheke. So haben wir alles.
Nee.
Was fehlt?
Du hast es vorhin angerissen. Wärme?
Ja, stimmt.
Und Licht.
Mhm. Ich habe eine Kurbeltaschenlampe schon eingepackt.
Mhm, genau. Irgendwo eine Schachtel Teelichte und ein Feuerzeug.
Ja, ja.
Können eine total gute Idee sein.
Das habe ich immer da. Ich bin ja ein romantischer Mensch.
Ja. Ich meine, im Zweifelsfall, je nachdem, sind auch ein paar Lichterketten ganz gut. Ich sehe hier bei dir welche hängen. Vielleicht gibt es auch irgendwie batteriebetriebene Lichterketten.
Ja,
also
ja.
Es gibt welche.
Ja.
Ich
habe die verschiedensten Lichter. Ich habe auch Lichter, die mit der Powerbank laufen würden oder sowas. Also Beleuchtung kann ich machen erstmal.
Okay.
Für eine Weile.
Genau. Und dann wird es romantisch und das ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste.
Ja.
Genau. Wärme ist natürlich vor allem im Winter ein Thema.
Mhm.
Auch da ist so ein bisschen das Ding, viele Klamotten und eine Decke sind irgendwie schon mal gut.
Ja.
Zwiebellook ist immer eine gute Sache. Wie lang uns das dann durchträgt, ist eine Frage.
Mhm.
Aber also einen Elektroheizstrahler da zu haben, kann eine gute Idee sein, wenn man den Platz dafür hat und wenn der Strom noch geht.
Ja.
Wenn der Strom auch nicht mehr geht. Ich glaube, irgendwie alles, was mit offenem Feuer hantieren in der Wohnung zu tun hat, würde ich immer unterlassen.
Hast du die berüchtigten Blumentopföfen mitbekommen?
Ja. Ja.
Und? Hast du dazu eine Meinung? Hast du Ahnung?
Also, ich habe es nie ausprobiert. Mein Bauchgefühl sagt, halbwegs ungefährlich, aber bringt nicht wirklich was.
Also, nochmal das Szenario. Ich glaube, da wird so ein Terrakotta-Tontopf genommen, und zwar ein sehr großer. Der wird umgestülpt und auf, frag mich nicht, so Ziegel oder irgendwas gepackt, dass der ein bisschen erhöht ist, und dann kommt da drunter ein Teelicht.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob noch was in diesem Gebilde benötigt ist, aber die Theorie ist, dass das Teelicht die Luft und den Topf so erwärmt, dass der wirklich Wärme abstrahlt. Und ich habe die unterschiedlichsten, frag mich nicht, TikToks oder so dazu gesehen, wo Leute gesagt haben, das ist Hammer, hat richtig, richtig doll Wärme erzeugt, oder das bringt gar nichts, oder das ist todesgefährlich, macht das auf keinen Fall.
Mhm. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, da muss irgendwo eine Belüftung sein, sonst geht das Teelicht aus.
Ja, da oben ist ja ein Loch in einem Terrakotta-Tontopf. Und von unten hast du eben, da du den erhöht hast, kommt da von unten auch Luft rein. Das heißt, theoretisch hast du so eine Art Kamineffekt.
Okay, das ist schon mal gut. Ja. Ich wusste nicht, dass Terrakotta-Töpfe oben ein Loch haben.
Ja.
Ist das immer so?
Ja, das, okay. Weil das Wasser muss ja ablaufen. Die Pflanze darf ja nicht in nasse Füße kriegen.
Ah, und der Terrakotta-Topf ist ein Innentopf oder ist ein...
Genau, ja, das sind, ja.
Mhm. Ah, okay, okay. Ja, ich bin nicht so im Pflanzengame bisher, das lerne ich erst. Gut. Ja, ich vermute, also gefährlich ist daran auf jeden Fall, dass alles, was offenes Feuer ist, kann umfallen und kann halt irgendein brennbares Dings nebendran anzünden.
Ja, ja.
Also vielleicht nicht den Terrakotta-Ofen aufs Sofa stellen.
Okay, da, neben meinen Adventskranz.
Neben den Adventskranz, neben der Katze und dann irgendwie erstmal sich für 20 Minuten ins Bad verkriechen.
Ja.
Also offenes Feuer nie unbeobachtet lassen ist eine gute Idee.
Mhm, ja.
Ansonsten sind Teelichte ja schon halbwegs ungefährlich, weil sie auch ganz schnell ausgehen.
Ja.
Deswegen wäre jetzt meine Risikoeinschätzung nicht so super dramatisch.
Mhm.
Ich würde davon abraten, in ein halb abgebranntes Teelicht dann Spiritus reinzuschütten.
Ist okay, ist eine Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin, aber ich lasse es auch, ist okay.
Ja, also ich glaube, also Leute, sie haben sehr schnell immer den Impuls, Spiritus irgendwo reinzuschütten, um ein Feuer größer zu machen. Und das ist immer eine ganz schlechte Idee.
Das muss aus deiner Campingkultur kommen, ich habe davon noch nie gehört.
Hast du noch nie von Leuten gehört, die Spiritus auf den Grill schütten? Weil
das
der Grill
ja, das war Tradition angeht? In meiner Familie.
Mhm.
Mein Vater, der Feuerwehrmann war, hat das mit großer Begeisterung gemacht und dann gesagt, wie furchtbar das ist.
Mhm.
Ja.
Ja, und dann wusste er wahrscheinlich zumindest ein bisschen qualifizierter als andere Menschen irgendwie, was er da gerade falsch macht und worauf er auch achten muss, damit es trotzdem kein Problem wird.
Das heißt, gehen wir mal von aus.
Hoffen wir mal.
Ja.
Ja, ansonsten, ja, Spiritus auf irgendwelche Dinge draufschütten, ganz schlechte Idee, Spiritus in einem Spirituskocher ordnungsgemäß benutzen, kann eine gute Idee sein, aber wisse, was du tust.
Okay.
Gut. Ja, nee, und ansonsten glaube ich tatsächlich irgendwie, wahrscheinlich ist so ein Terrakotta-Öfchen gut, um sich die Hände zu wärmen und nicht gut für größere Räume, weil einfach zu ineffizient wäre meine Einschätzung.
Ja, auch meine, also Türe auch zu. Einfach so einzelne Zimmer zumachen, sich irgendwie in einem Raum sammeln, dann um da die Wärme zu speichern, auch von den Menschen, die tatsächlich Wärme produzieren. Und wenn das der Raum ist und wir, weiß ich nicht, Strom haben, aber aus irgendeinem Grund keine Heizung, dann ist das vielleicht der Raum, wo auch der Computer irgendwie noch läuft, der ein bisschen Wärme produziert oder sowas.
Mhm.
Irgendwie so. Also sammelt das alles, was Wärme produziert, auf einem Haufen.
Okay. Und wenn du einen Desktop-PC hast, dann schnell Videoschnitt anschmeißen, damit der Rechner möglichst viel Energie abstrahlen muss.
Ja, genau. Ich hätte Sachen blendern dann.
Genau, das ist richtig gut. Ja, nee, aber auf jeden Fall mit allen Menschen in einem Raum und Türen zu ist ein richtig wichtiger Tipp.
Ja, und hier vor die Fenster noch irgendwie ein bisschen decken oder sowas, so dass die abgedichtet sind, also so zusammengerollt.
Rettungsdecken. Wichtig.
Ja, ach so.
Total sinnvoll, kannst du vors Fenster machen.
Das sind die Silberfoliendinger.
Das sind diese Silber-Goldfoliendinger?
Ja. Sind wir jetzt bei der anderen Seite, wo wir nicht nur, also geht es da immer noch um Wärmespeichern?
Ich glaube, dass das beim Wärmespeichern tatsächlich helfen kann.
Mhm,
und ansonsten, wenn es wirklich kalt ist, wickel dich in eine Rettungsdecke.
Okay. Okay.
Das ist dann nichts mehr, was irgendwie so alltagstauglich ist im Sinne von, ich stehe dann wieder auf und laufe durch die Gegend und dann mache ich was und dann wärme ich mich wieder auf. Kann vielleicht funktionieren. Es ist eher sowas für, ich sitze nur noch da und warte drauf, dass die Kälte vorbeigeht oder irgendwie jemand wegholt.
Ja.
Aber ich glaube, wenn es wirklich, wirklich kalt ist und wenn es Minustemperaturen wird und so, eine Rettungsdecke kann dich tatsächlich retten.
Ja, ich habe übrigens gelesen, dass es strittig ist, ob die Rettungsdecke, ob das was bringt, je nachdem, welche Seite du irgendwie nimmst. Also weil es irgendwie eine Regel für gibt. Es gibt eine goldene Seite, es gibt eine silberne Seite, bla bla bla. Und das Letzte, was ich dazu gelesen habe, ist, dass das gar keinen Unterschied macht, wie rum man die packt.
Ich glaube, keinen relevanten.
Ja, ja.
Jetzt hast du mich natürlich an einem Punkt erwischt. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit eine Ersthelferinnen-Schulung gemacht. Da wurde das thematisiert und ich erinnere mich nicht.
Okay.
Shame on me. Schande über mich.
Es ist immerhin gut, dass du die Schulung gemacht hast. Ich hoffe, du bist im Notfall dann hilfreicher als ich, die ich diese Schulung nicht gemacht habe. Und dann ist es vielleicht auch egal, wie rum du die Decke dann packst.
Mhm. Im Zweifelsfall den Notruf anrufen.
Danke für deine Hilfe, während ich hier verblute. Ich rufe da mal den Notruf. Die andere Seite der Medaille von Heizen und sowas ist ja, was wir jetzt zunehmend im Sommer haben, ist Überhitzung und so. Wie kühle ich eigentlich meine Wohnung? Und wenn ich jetzt, ja, keine Ahnung, also es kann ja durchaus sein, dass die Infrastruktur zusammenbricht, weil wir mehrere Tage irgendwie 38 Grad haben und die Autos einfach nicht mehr fahren können, weil es zu heiß ist oder irgendwie sowas.
Mhm.
Und da habe ich Rettungsdecken die letzten Sommer tatsächlich benutzt und mir vor die Fenster geklebt.
Mhm.
Es scheint wohl so zu sein, dass wenn du das innen ins Fenster klebst, dass dann das Risiko ist, dass die Sonnenstrahlen die Fensterscheibe so erhitzen, dass die tatsächlich brechen kann. Weiß ich nicht. Ich habe die also außen aufgeklebt, das habe ich nur auf dem Balkon gemacht, weil es sonst irgendwie keinen Sinn ergeben hätte, sonst hätte es draußen nicht gehalten oder so. Und außerdem finde ich es auch eine Lichtbelästigung für die Häuser gegenüber.
Mhm.
Also weil es reflektiert halt übelst das Licht, wenn da die Sonne drauf knallt. Finde ich nicht so schön. Also habe ich es nur auf meinem Balkon gemacht, wo es ein bisschen geschützter ist. Und das hat sowas von isoliert. Das hat so einen Unterschied gemacht. Das wäre also meine Empfehlung dazu.
Ja, ja, ich glaube, Hitze ist ohnehin was, da sind wir alle noch überhaupt nicht auf das vorbereitet, was auf uns zukommt. Da werden wir wahrscheinlich später auch noch mal mehr drüber reden in zukünftigen Folgen. Aber ja, Rettungsdecken vor die Fenster ist eine richtig gute Idee. Ich finde es auch einen schlauen Hinweis, was für einen Unterschied es machen kann, die innen oder außen anzubringen.
Ja.
Ein gutes Lüftungsregime ist richtig gut.
Absolut.
Nachts, wenn es kühler ist,
wirklich
Luft
nur,
rein.
Wenn die Temperatur geringer draußen ist als drinnen.
Genau. Und dann einmal richtig ordentlich durchlüften und bevor es sich draußen wieder aufwärmt, irgendwie alles dicht machen.
Ja.
Tagsüber lüften, keine gute Idee, weil dann kommt die Hitze nur rein.
Ja, ist einfach so.
Ist einfach so. Ventilatoren sind toll.
Ich habe auf meinem, ja, tatsächlich, ne? Also wo, ich habe mir, glaube ich, vorletztes Jahr einen angeschafft, der sogar unten drin eine Wasserkühlung hat oder so. Ich habe den noch wenig angemacht. Also die Kinder haben sich eher beschwert, dass der so laut ist. Nee, stimmt, dieses kleine Kind hat sehr damit gespielt. Ah, ich kriege hier Luft, meine Barbies haben wehende Haare, cool. Das andere Kind hat sich über den Lärm beschwert und hat dann lieber die Hitze ertragen. Ich habe mit meinen ich habe auch isolierende Vorhänge davor gepackt. Jetzt wirklich die, die gar nichts, gar kein Licht und damit auch keine Wärme durchlassen. Die mache ich morgens auch zu, sobald die Sonne hier reinscheint. Und das führt eigentlich dazu, dass meine Wohnung okay ist. Also auch die Lage von meiner Wohnung ist in Ordnung, so mitten im Haus, eher im vierten Stock, sodass ich durchlüften kann, auf beiden Seiten die Fenster aufmachen kann. Dadurch kühlt das richtig gut. Ich kriege nicht die Hitze vom Dach, so weil da was drüber ist. Und was ich halt mache, ist meinen Balkon ziemlich begrünen und das macht einen Unterschied. Also ich habe jetzt wirklich inzwischen vor dem einen Fenster ranken sich die Pflanzen da irgendwie hoch und ich glaube, das wird nochmal ordentlich kühlen.
Ich glaube, auch da ist dieser Ansatz, bestimmte Räume kühl zu halten und dann nur die zu nutzen, total sinnvoll.
Ja.
Hast du schon Erfahrung damit, wie es ist, Grünpflanzen in der Wohnung zu haben? Macht das einen größeren Unterschied? Ich könnte es mir vorstellen.
Also mindestens einen psychologischen Unterschied. Wie das andere ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mit der Pflanzensammlung, die jetzt hier steht, erst letzten Herbst so richtig angefangen. Und inzwischen sammelt die sich so vor dem einen Fenster, weil sie dort halt so Sonne bekommt. Und wenn da dann zu der Tageszeit, wo da das Sonnenlicht durchscheint, das irgendwie durch diese grünen Blätter durchfiltert, keine Ahnung, für mich fühlt sich das unfassbar erfrischend an. Also ich weiß gar nicht, wie viel Unterschied das real macht. Gleichzeitig habe ich da noch so einen Luftbefeuchter daneben gestellt, weil die Pflanzen das vielleicht auch gerne möchten. Und ich weiß nicht, wie viel der ausmacht. Also ob der mehr als 5 cm wirklich die Luft befeuchtet oder sowas. Aber es fühlt sich für mich alles, fühlt sich ganz nett an.
Ja, und der psychologische Effekt ist so unglaublich wichtig.
Ja, genau. Und also solche Sachen machen vielleicht einen Unterschied. Auch wenn die Pflanzengeschichte ist natürlich dann auch wieder sowas, wo ich Wasser verbrauche, wo ich mich manchmal dann irgendwie schlecht fühle und dann schon überlege, okay, wie kann ich im Sommer Wasser auffangen vom, weiß nicht, Haare waschen oder irgendwas, damit ich es auf dem Balkon benutzen kann. Ja, das sind so die Sachen, die mir manchmal so ein bisschen Kopfzerbrechen machen. Auf der anderen Seite denke ich dann immer so, ich spiele nicht Golf. Und noch war keine Anweisung, dass wir Wasser sparen müssen, also mache ich das jetzt erstmal noch.
Ja. Ja. Auch da werden wir wahrscheinlich noch mal ausführlicher drüber sprechen, wenn wir noch mal mehr über Klimakatastrophe und was da auf uns zukommt und wie wir damit umgehen können sprechen. Fällt mir gerade so ein.
Ja.
Ja.
Ja, Pflanzen, da kommen wir auch irgendwann in den Bereich von baust du an? Kannst du dich selbst ernähren?
Genau. Ja, und auch was die Frage von Hitze angeht.
Ja.
Und Temperaturregulierung, das wird uns auf jeden Fall, glaube ich, in zukünftigen Episoden auch nochmal beschäftigen.
Ja.
Haben wir noch ein Thema? Ich glaube.
Ja, mir fällt auch nichts weiter ein. Hier kommen wir noch. Checkliste durchschauen. Energieausfall haben wir alle soweit. Sieht gut aus.
Sieht gut aus. Also wir wissen, wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken.
Ja.
Wir können uns die Zähne putzen. Es wird uns nicht zu warm und nicht zu kalt. Wenn wir krank werden oder Schmerzen haben, haben wir was da.
Ja.
Wir können im Zweifelsfall Radio hören und auf unserem Handy Warn-Apps empfangen und idealerweise, Warn-App sage ich schon, mit der Warn-App Warn-Nachrichten.
Ja.
Und idealerweise können wir im Zweifelsfall irgendwelchen Leuten sagen, hallo, ich bin zu Hause, mir geht's gut, ich bleib hier jetzt erstmal.
Ja, und bitte benutzen die folgenden Eimer für die Toilette.
Stimmt, das haben wir auch abgehakt.
Ich glaube, mein Fazit ist tatsächlich, dass ich in den nächsten Tagen meinen Vorratsschrank aufräume.
Mhm.
Einfach auf Vordermann bringe, was da irgendwie noch essbar ist und mal mir einen Überblick verschaffe.
Mhm.
Vielleicht auch mal Sachen verbrauche, die da irgendwie seit geraumer Zeit drin sind und dann eben gucke, ob ich noch ein paar Dosen mir gönne oder so.
Mhm.
Und ich glaube, diesen Erste-Hilfe-Kasten werde ich mir besorgen. Das sind so jetzt so meine kleinen ersten Schritte in, ich möchte diese Checkliste hier vielleicht ein bisschen abarbeiten.
Super. Ich fühle mich immer noch relativ gut vorbereitet, aber ich werde nochmal durch meine Medikamente durchgehen und ich werde auf jeden Fall Trockenfrüchte und Apfelmus anschaffen.
Sehr gut, sehr gut. Ja.
Gut.
Ja.
Und nächstes Mal reden wir darüber, was passiert, wenn wir ganz schnell aus diesem wunderschön eingerichteten, sehr komfortablen Zuhause weg müssen.
Ja, da habe ich Angst.
Ja, ich auch. Aber wir bereiten uns vor und dann müssen wir keine Angst mehr haben.
Genau, sehr gut.
Alles klar.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und danke an Anna. Und da ich es immer wieder vergesse, mich selber daran zu erinnern, unsere Musik ist von Shonalika. Vielen Dank an Shonalika für den tollen Track.
Ja, stimmt. Okay.
Ciao.
Ciao.